Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, dass ihr alle da seid. Ja. Und wir wollen heute Morgen über Römer 6 nachdenken. Und zwar unter der Überschrift: In der Neuheit des Lebens ist gleich der Sünde gestorben Leben. Neuheit, in der Neuheit des Lebens gleich der Sünde gestorben Leben. Warum will ich darüber sprechen? Sage ich es mal ganz egoistisch, weil dieses Kapitel mich täglich selber betrifft, was mein Denken, mein Reden, mein Handeln anbelangt. Und so ist es mir eine Ermahnung einerseits und eine ganz gewaltige Ermutigung, ja, eben die Ermahnungen, die in diesem Kapitel drin sind, auch erfolgreich umzusetzen. Der Paulus schrieb den Römerbrief, soweit es uns bekannt ist, auf seiner dritten Reise, und zwar im Jahr 58 nach Christus, also ganz kurz bevor er dann nach Jerusalem zurückgereist ist und dort auch gefangen genommen wurde. Er hat den Römerbrief nach dem ersten und zweiten Korintherbrief geschrieben und auch nach dem Galaterbrief. Ganz vorne waren seine ersten Briefe, erster und zweiter Thessalonicher Brief. Jetzt möchte ich ganz kurz eine absolute stenografische Inhaltsangabe zum Römerbrief machen. Es sind dort 5 Themenblöcke da. Der erste, das sind die Kapitel 1 bis 8, und das ist das ABC des eigentlichen Problems der Sünde und der Behandlung durch Gott. Paulus antwortet auf die Frage: Wie wird ein Mensch gerecht vor Gott? Das wird in diesen Kapiteln abgehandelt. Dann der zweite Block, 9 bis 11, Israel, das Volk Gottes. Das Auswahlprinzip und die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes: Ist Gott gerecht in seinem Handeln? Fragezeichen. Israels Verstockung und Zurückstellung um der Nationen und des ganzen Kosmos willen. Ziel: Israel wird als Volksganzes errettet. Aller Same Israels. Jesaja 45, Vers 25. Der dritte Block, das sind die Kapitel 12 bis 15, da geht es um die Logik des praktischen Wandels, des täglichen Lebens der Söhne Gottes. Und dann im fünften Abschnitt, der vierte Abschnitt, das sind die Grüße, eine sehr lange Grußliste, ganz kostbar, sie zu betrachten. Lohnt sich auch einmal eine Stunde dazu zu verwenden. Grüße an die Geschwister in Rom. Und der fünfte Abschnitt ist sehr kurz, 16, 25 bis 27. Da geht es um das Paulus anvertraute Evangelium des glückseligen Gottes. Es ist ein Geheimnis verborgen während der bisherigen Zeitalter und erst ihm und durch ihn geoffenbart. Wenn wir jetzt den ersten Block noch einmal etwas unterteilen, dann haben wir dort noch einmal 5 Blöcke, Kapitel 1 bis 8. Erst Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 3, Vers 20, dort gibt Paulus Antwort auf die Frage: Warum ist Rechtfertigung vor Gott eigentlich notwendig? Die Antwort ist: Alle haben gesündigt und erreichen überhaupt nicht die Herrlichkeit Gottes. Der nächste Abschnitt, Kapitel 3, 21 und das Kapitel 4. Dort geht es jetzt ganz detailliert um die Frage: Wie wird man vor Gott gerecht? Außerhalb des Gesetzes, aus Glauben Jesu Christi allein. Das kommt zweimal im Römer 3 vor, diese Bezeichnung: Glaube Christi Jesu, in Vers 22 und 26. Und es wird aber bereits durch Gesetz und Propheten bezeugt, etwa Habakkuk 2, Vers 4, Jeremia 23, 5 und 6. Dort heißt es, Yahweh, unsere Gerechtigkeit. Ja. Dann Kapitel 5 und 6, jetzt kommen wir in die Nähe von unserem Kapitel, das wir heute betrachten wollen. Wie wirkt sich die Rechtfertigung für den Einzelmenschen und schließlich für alle aus? Das wird in diesen beiden Kapiteln behandelt. Da geht es um die Tatsache, dass wir der Sünde gestorben und leben für Gott. Und wir müssen nicht mehr, und das ist jetzt das, was mich persönlich, uns alle täglich betrifft, wir müssen nicht mehr Sklave der Sünde sein. Kapitel 7, 1 bis 4, da geht es heilsgeschichtlich darum, dass der Paulus das Volk Israel zur Wiederheirat des aus Toten Auferstandenen aufruft. Dann ist nämlich Israels Schande der Witwenschaft beendet, so wie das in Jesaja 54, 4 bis 8 erklärt wird. Und dann Kapitel 7, persönlich, da geht es um Geist und Fleisch. Der von Gott gesetzte polare Zustand eines Menschen in Christus, sowie die Rolle des Gesetzes vom Sinai. Und in Kapitel 8 schließlich lernen wir, dass wir freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes durch das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu sind. Sohnschaft in der Auswirkung für jeden Sohn, bis hin zur Befreiung der ganzen Schöpfung, Vers 19 bis 21. Und dann können wir aus diesem Kapitel schließen, Sohnschaft ist unumkehrbar. Wer Sohn ist, der bleibt es, auch wenn er unfruchtbar lebt. Trotzdem bleibt er Sohn. Wer geboren ist, ist geboren. Ganz wichtig, das wird nämlich von verschiedenen Leuten immer wieder angezweifelt und der Satan will uns in dunklen Stunden auch manchmal beibringen, ja, du bist ja gar nicht der Sohn Gottes. Guck mal, was du jetzt wieder für einen Käse gemacht hast. Du hast Angst, du bist depressiv oder sonst was. Ja? Und so will der Satan uns diese Gewissheit der Sohnschaft rauben. Sohnschaft unumkehrbar. Niemand kann gegen Söhne Gottes Anklage erheben. Niemand und nichts sie von der Liebe Gottes scheiden. Da könnten wir eigentlich mal ein Halleluja sagen, oder? Ihr dürft es gerne tun. Ja, Halleluja. Weil das sind Sachen, die ehren dann unseren Gott, wenn wir sowas machen. Ja? Und dazu sind wir ja da. Wir sind ja da, um zur Ehre Gottes zu leben, zur Verherrlichung seines Namens. Jetzt will ich zunächst einmal das Kapitel 6 lesen, und zwar die ersten 11 Verse, damit wir das mal gehört haben. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme? Das sei ferne oder geschehe auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in derselben leben? Oder wisset ihr nicht, dass wir so viele in den Christus hineingetauft worden sind, in seinen Tod hineingetauft worden sind? So sind wir nun mit ihm oder zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe hinein in den Tod, auf dass gleich wie Christus aus Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir zusammen mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein, indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch zusammen mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan ist, dass wir der Sünde nicht mehr Sklaven sind. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen oder losgelassen von der Sünde. Wenn wir aber zusammen mit Christus gestorben sind, So glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Und jetzt kommt die wichtigste aller Konsequenzen in diesem Kapitel. Also auch ihr. Rechnet euch der Sünde für gestorben, Gott aber lebend in Christo Jesu. Wie das geht, das werden wir jetzt dann im Laufe der Stunde sehen. Gehen wir zunächst Vers 1 in Kapitel 6. Die Botschaft in Römer 6 leitet Paulus mit einer möglichen, aber grundfalschen Interpretation seiner Aussage in Kapitel 5, Vers 21 ein. Wir lesen in Kapitel 5, Vers 20 und 21. Das Gesetz kam daneben ein, auf das die Übertretung überströmen würde, wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden damit, gleich wie die Sünde geherrscht hat im Tod oder in der Kraft des Todes, also auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit hinein in das äonische Leben durch Jesum Christum, unseren Herrn. Paulus fragt jetzt in Vers 1, was sollen wir jetzt zu dieser Aussage sagen? Kapitel 5, Vers 21. Sollen wir in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme? Könnte ja jemand den Schluss ziehen, ja, dann kann ich sündigen, wie ich will, je mehr ich sündige, je mehr strömt die Gnade über. Das ist natürlich absoluter Unsinn, ja, und nicht die Absicht unseres Gottes. Sonst hätte er ja der Herr Jesus nicht sterben müssen, uns von der Sünde loskaufen müssen. Vers 2 antwortet er natürlich sofort, das geschehe unter keinen Umständen. Absolut undenkbar. Er verwendet dort, wie in, sehr oft im Römerbrief, die stärkste im Griechischen verfügbare Verneinungsform in diesem Satz. Und dann kommt die klare Schlussfolgerung, die aber nur wirksam ist für die, die des Glaubens, die aus Glauben Christi gerechtfertigt worden sind. Römer 6, Vers 2b, wir, die wir der Sünde gestorben sind. Können wir das mal miteinander sagen? Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in derselben leben? Ganz klare Aufforderung. Ja? Und wenn die Schrift uns etwas auffordert, dann ist auch das Ausführen dieser Aufforderung möglich. Warum? Warum? Weil wir eben der Sünde gestorben sind. Deshalb können wir auch nicht mehr deshalb müssen wir auch nicht mehr als Sklave in ihr leben. Und damit deutet Paulus eine fundamentale Änderung im Leben der Glaubenden an. Der erste Teil des Satzes, der Sünde gestorben, ist rechtlich seit Golgatha Vergangenheit. Der zweite Teil, wie sollen wir noch in derselben leben, zeigt auf das gegenwärtige Werden in uns hin. Einen andauernden Prozess, den wir auch Heiligung nennen, oder auch die Verwandlung in sein Bild. Nach 2. Korinther 3, Vers 18, dort werden wir ja durch den Herrn, den Geist, verwandelt in sein Bild. Und das läuft ab dem Zeitpunkt unserer Neuzeugung im Geist. Nachdem Gott seinen Sohn in uns offenbarte, so wie das Paulus in Galater 1, Vers 15 und 16 in Bezug auf sich selber sagt, als es Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ab diesem Zeitpunkt läuft das. Oder nachdem wir in Christo eine neue Schöpfung geworden sind. 2. Korinther 5, Vers 17. Oder auch, sobald Christus Jesus in unseren Herzen durch seinen Glauben von oben her in uns zu wohnen beginnt. Epheser 3, Vers 17. Und dieses fundamental Neue aus Vers 2b entfaltet Paulus jetzt in Kapitel 6. Vers 2 könnten wir also sogar als Inhaltsangabe nehmen für das ganze Kapitel. Wir haben zwei Abschnitte. Den ersten habe ich jetzt gelesen. Der erste Abschnitt umfasst die Verse 3 bis 11 und er beschreibt Heilstatsachen, mit denen wir täglich mit dem jetzt erleuchteten Verstand rechnen können und sollen. Und das ist die Grundlage für die Ermahnung. Denn Gott ermahnt uns nie, indem er einfach eine Ermahnung uns über den Kopf stülpt, sondern er sagt erstmal, was er uns gegeben hat. Und dann folgt die logische Konsequenz aus der Gabe, aus seiner Gabe, sodass wir auch die Ermahnung umsetzen können. Natürlich dauert das Zeit und Gott will nicht, erwartet von uns gar nicht, dass wir alle von einem Schlag auf den anderen hundertprozentig leben. Aber er will, dass wir Schritt für Schritt zunehmen im Umsetzen, was er uns anweist. Der zweite Abschnitt reicht von Vers 12 bis zum Schlussvers 23, den lesen wir dann später noch nach. Und darin geht es um die praktische Seite, die Anwendung, um das nicht mehr in der Sünde leben. Vers 2b. Parallelen zu Vers 2 sind etwa die kostbaren Verse in 2. Korinther 5, Vers 14. 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer, nämlich Christus, für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Der ganze Kosmos ist durch Christus gestorben. Die meisten Leute und meisten Geschöpfe wissen das gar nicht. Ja, viele haben zwar das gesehen und akzeptiert, dass der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist, aber was es letztendlich bedeutet, das erklärt uns eigentlich erst der Paulus. Ja, müssen wir ganz klar sehen. 2. Korinther 5, Vers 14. Und damit gilt jetzt folgerichtig, wie dann er in Vers 15 dort weiterschreibt und dann in Kolosser 3, Vers 2 und 3 ergänzt. 2. Korinther 5, Vers 15, und er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, also du und ich, die wir zum Leib des Christus gehören dürfen, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Kolosser 3, Vers 2 und 3 sagt Paulus grundsätzlich dasselbe. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Warum geht es jetzt? Denn ihr seid gestorben. Deshalb geht's. Seid gestorben und euer Leben ist verborgen zusammen mit Christus in Gott. Das Bild ist die Stiftshütte, ja, im Heiligtum, da war die Bundeslade im Verborgenen des Verborgenen seines Zeltes. Das Heiligtum war verborgen vom öffentlichen Zugriff und das Allerheiligste war doppelt verborgen. Und genauso ist jetzt dein und mein Leben verborgen außerhalb des Kosmos zusammen mit dem Christus in Gott. Gibt es eine größere Geborgenheit? Ich glaube nicht. Halleluja, auch an dieser Stelle dürfen wir gerne sagen. Wir sind hier besonders in Württemberg etwas steif. Ja, steif. Ja, der Arthur Mohl hat immer wieder mal gesagt, die Gläubigen, die kommen ihm immer wieder so etwa als Eisheilige vor. Heilig sind sie wohl, aber eisheilig, ja. Sie gucken ganz stur und haben immer das Gefühl, ich bin noch nicht, wie ich sein sollte. Ja? Und genau diese Mentalität, mit der räumt der Paulus hier in unserem Kapitel 6 auf. Nicht nur da, aber dort ganz besonders, werden wir jetzt sehen. Also, jetzt gehen wir zu dem ersten Abschnitt, die Verse 3 bis 10. Da geht es um Heilstatsachen, um die Grundlage für den Wandel oder das Leben in Christo. Paulus erläutert nun, wie man praktisch zu dem der Sünde gestorben sein aus Vers 2 hin gelangt. Vers 3, wir sind in Christus hineingetauft und zwar in einem Geist. Ja, wir sind in einem Geist untergetaucht, in seinen Leib hineingetauft. So steht es in 1. Korinther 12, Vers 12 und 13, das werde ich gleich lesen. Und dort verwendet Paulus zum ersten Mal den Begriff Christus nicht nur für den Sohn Gottes allein, sondern als Bezeichnung für die Einheit aus Haupt plus Glieder ist gleich Christus und die Versammlung. Ja? Also auch der Christus, das lesen wir gleich. Das ist die erste Stufe zu dem neuen Menschen in Christo nach Epheser 2, Vers 15, in welchem bis zum Ziel das ganze All Leib Christi werden wird. Das ist das Ziel Gottes. Bevor das Ziel Gottes nicht erreicht hat, hört er nicht auf zu wirken. Ja, wir haben das auch gestern angedeutet bekommen, gesagt bekommen in dem Dienst von Philipp Ottenburg. Epheser 1, 9 und 10, ja, das wissen wir, in der Fülle der Zeiten wird alles unter ein Haupt emporgebracht. Das heißt doch nichts anderes, dass alles Leib wird. Ja, konsequent. Jetzt lese ich die Stelle als Beweis, 1. Korinther 12, 12 und 13. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch in einem Geist als Mittel, also das Bild ist hier, der Heilige Geist wird hier als See dargestellt oder als großes Wasserbassin und da werden wir alle untergetaucht in dem Geist. Ja. Hat übrigens der Johannes schon angedeutet, ich zwar taufe mit Wasser, sagt er, irgendwo, Johannes 3, glaube ich, ist es, der aber nach mir kommen wird, was macht der? Der tauft im Heiligen Geist. Und genau das ist die Fortsetzung. Die Leibesglieder sind alle in einem Geist, in den Christus hineingetauft. Dort steht jetzt weiter, obgleich viele ein Leib sind, also auch der Christus, Vers 13, denn auch in einem Geist sind wir alle in einen Leib hineingetauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, sind alle in einem Geist getränkt worden, wie ein Schwamm, ja, den man ins Wasser taucht, der saugt sich komplett voll. Ja. Deshalb ist es unsinnig, wenn heute Leute kommen und sagen, ja, du brauchst noch eine Geistestaufe und eine zweite oder fünfte oder 27. Gnade, ist alles Unsinn. Ja. Was wir sollen, ist im Geist erfüllt werden. Das heißt, konsequent gehorsam dem Drängen des Geistes nachgeben. Das ist aber was ganz anderes. Und dazu müssen wir nur den Heiligen Geist haben. Und der ist da, der geht auch nicht weg. Auch nicht, wenn ich meinen Herrn verunehre. Geht auch nicht weg. Er ist dann betrübt. Und wenn ich dann bekenne, dann hört diese Betrübnis auf und ich darf aufstehen und weitergehen. So wird im Sinne in Christo gelebt. In Christus hineingetauft sein bedeutet gleichzeitig in seinen Tod hineingetauft sein. Dieser Vorgang ist seit Golgatha Geschichte. Den Begriff Christus in Christus hineingetauft, den verwendet Paulus noch einmal in Galater 3, Vers 27. Und dort beschreibt er unseren Zustand in noch einem anderen Bild. Denn so viele euer in Christus hineingetauft worden sind, nicht werden, sind. Ihr habt Christus angezogen, sagt Paulus dort. Also sprich, wir sind in Christo und wir sind auch mit Christus bekleidet. Ja, der Jesaja spricht schon von Kleidern des Heils. Ich weiß leider die Stelle nicht, wo das ist, vielleicht weiß es jemand. Und genau von dieser Taufe spricht auch der Herr Jesus bereits vor seinem Tod in Lukas 12, Vers 50, eine ganz wichtige Stelle. Auf diese Aussage bezieht sich der Paulus nämlich: Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist. Lukas 12, Vers 50. Ja. Da spricht er ganz klar von seinem Hinabstieg in die untersten Örter der Erde. Das ist die Taufe in den Tod. Und deshalb kann der Paulus sagen, weil der Herr Jesus in die Räume des Todes gegangen ist, wir mitgestorben sind, sind wir auch mit in diese untersten Örter gegangen und wir sind auferweckt und mitversetzt in zur Rechten des Vaters nach Epheser 2, Vers 6. Nun Vers 4a, Paulus folgert weiter, wir sind zusammen mit ihm begraben worden, sogar eben durch die Taufe hinein in seinen Tod. In 2. Korinther 5, Vers 14 lasen wir vorhin vom Sterben Jesu, dass wenn einer gestorben ist, alle gestorben sind. Wenn wir das bisher ab Kapitel 6, Vers 2 von Paulus ausgeführte zusammen nennen, dann ergeben sich daraus 7 Punkte. Erstens, Vers 2, der Sünde gestorben sein, das bedeutet gleichzeitig für dich und mich, zweitens, Vers 3, in Christus hineingetauft sein. Das ist wiederum gleich, drittens, Vers 4, in seinen Tod hineingetauft sein. Und viertens, Vers 4, zusammen mit ihm begraben sein. Sein steht da immer, ja. Das ist Geschichte für uns. Diese 4 Punkte sind, seit er starb, begraben wurde, auferstanden sind, feste Heilstatsachen. Sie sind für dich und mich Geschichte. Bei unserer Neuzeugung werden wir uns, wenn wir schriftkonform belehrt worden sind, nur dieser bereits vollbrachten Wirklichkeiten bewusst. Ja, geschehen sind sie schon, aber in dem Moment, wo der Geist Besitz ergreift von meinem Innern, dann macht er mir diese Dinge bewusst, dass ich sie so annehmen darf, ja, weil sie da geschrieben stehen. Ich würde nie wagen, sowas selber ja, zu erdenken, ja, wenn das nicht da stünde. Und ab diesem Zeitpunkt sollen wir auch damit fest rechnen. Warum steht es in der Bibel? Damit es gedruckt ist, sicher nicht, sondern es soll in meinem Herzen gedruckt sein, in meinem Denken fest verankert sein, diese Tatsachen. Vers 4b bis 10 nennt Paulus weitere Heilstatsachen zu diesen 4 genannten Punkten hinzu. Also der Sünde gestorben sein, in Christus hineingetauft sein, in seinen Tod hineingetauft sein, zusammen mit ihm begraben worden sein. Erste 4 Punkte. Nächstens, Vers 4b. Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt. Wie das funktioniert, werde ich gleich erklären. Also dürfen wir jetzt, wie er, fünftens, in der Neuheit des Lebens wandeln. Auch das wollen wir noch genau ansehen. Was das jetzt für uns praktisch bedeutet, folgt nämlich ab Vers 11. Dort erklärt Paulus, wie das funktioniert mit in der Neuheit des Lebens wandeln. Vers 5, mit ihm eins gemacht oder verwachsen sein mit seinem Tod. Damals am Kreuz bedeutet sechstens, wir werden auch in seiner Auferstehung zusammen mit ihm eins gemacht werden. Philipper 3, Vers 21 lehrt uns Paulus, wir werden verwandelt zur Gleichgestalt mit seinem Herrlichkeitsleib. Das fehlt uns noch. Ja, das kann jeder nachvollziehen, der vielleicht Kopfweh hat oder krank ist oder das mal war. Der weiß sofort, jetzt hier ist nichts mit Herrlichkeitsleib. Ja, da warten wir noch drauf. Eine gewisse Vorstellung allerdings, wie das aussehen wird, bekommen wir aus den Beschreibungen, was der Herr nach seiner Auferstehung alles tun konnte. Und dazu lest einmal in aller stillen Stunde Lukas 24 nach Johannes 20 und Apostelgeschichte 1. Dort werden verschiedene Dinge genannt, die der Herr Jesus nach seiner Auferstehung getan hat in seinem Leib, was wir absolut nicht können jetzt, was aber er kann durch den Auferstehungsleib. Siebtens, Vers 6 und 7 in unserem Text. Unser alter Mensch ist damals zusammen, da steht im Griechischen Syn, es gibt keine engere Verbindung wie das Wort Syn. Ja, da geht praktisch kein Papier mehr dazwischen. So eng ist die Verbindung mit Syn. Mit ihm gekreuzigt worden ist gleich, der Leib der Sünde ist, und jetzt besser übersetzt, unwirksam gemacht. Ja, der kann jetzt für unwirksam betrachtet und gelebt werden. Ja, das ist der Punkt. Wir müssen nicht mehr der Sünde Sklaven sein, so wie der natürliche seelische Mensch das ist und wie wir es vorher waren. Vor unserer Neuzeugung, da gab es nur Sündigen, ja, zwanghaftes Sündigen, mehr oder weniger. Also gelten die folgenden Beschreibungen. Alter Zustand, sagt Paulus, bedeutet im Fleisch sein, ist gleich Sklave der Sünde sein müssen. Römer 8, Vers 9. Sündigen ist praktisch Dauerzustand. Dann neuer Zustand, in Christo eine neue Schöpfung, oder im Geist sein, oder gleich nicht mehr Sklave sein müssen. Römer 8, Vers 9, sündigen ist dann ein Unglück. Kommt leider vor, weil wir auch jeden Tag, weil viel unbewusst, ja, und deshalb ist es auch gut, wenn wir am Ende des Tages und unter all das Ding stellen, was wir am Tag gemacht haben, gedacht haben, ja, wo wir nicht dran gedacht haben, dass zum Beispiel das den unseren Herrn verunehrt hat. Vers 8 bis 10 wiederholt Paulus die Hauptaussage noch einmal und erfasst dort zusammen, per Punkt 5 und 6, zusammen mit Christus gestorben sein bedeutet auch zusammen mit ihm leben. Und zwar jetzt hier unten schon in diesem Leben, in der Neuheit des Lebens wandeln. Und nach der Entrückung erweitert, verwandelt zur selben Geistleiblichkeit wie der Sohn, Römer 8, Vers 29, dem Bild des Sohnes gleichgestaltet, symorph, ja, gleichgestaltet. Das ist noch Zukunft. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir nicht jetzt schon zusammen mit ihm leben sollen, dürfen. Und das hat übrigens nach Römer 8, Vers 29 unser Gott eigens zuvor bestimmt, vor Grundlegung des Kosmos, dass wir seinem Sohne gleichgestaltet sein werden. Ganz sicher, ja, damit der Sohn der Erste sei unter vielen Brüdern. Ja, steht dort in Römer 8, 29. Hier müssen wir jetzt einmal verweilen und uns klar machen, was Neuheit des Lebens denn bedeutet. In Vers 4 erklärt uns Paulus, so sind wir nun zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe hinein in den Tod, damit, gleich wie Christus aus Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir, jetzt schon in Neuheit des Lebens wandeln oder leben. Wandeln ist ein alter Begriff, heißt aber im Grunde umhergehen. Ja, man hat früher gesagt, man wandelt in einem schönen Garten. Ja, bleibt damals stehen und dort guckt nach den Schmetterlingen, den schönen Blüten. Und das versteht der Herr unter Wandel. Ja, was heißt es im Garten? Jahweh wandelte im Garten bei der Kühle des Tages. Und irgendwo in den Sprüchen steht, Sprüche 8, dass er sich ergötzte, ja, zusammen mit den Menschenkindern. Das war natürlich vor dem Sündenfall. Aber so müssen wir das verstehen. Der Herr möchte nicht, dass wir gequält durch die Gegend laufen, ständig schwarz angezogen und mit finsterem Blick, sondern, ja, ich sage es jetzt mir selber, gell, das ist einfach gesagt, wenn es einem dreckig geht, ja. Aber ich muss mich selber dazu ermahnen, ja, dass ich kein griesgrämiges Gesicht mache, sondern dass die Freude des Christus aus uns strahlt, auch wenn wir unter Last sind. Christus wurde also durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt. Genau wegen dieser Herrlichkeit des Vaters konnte der Tod ihn auch nicht halten. Sagt Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 24 in seiner Pfingstrede. Und in Johannes 10 erklärte der Sohn, was passiert, wenn er seine Seele lassen wird. Das heißt, in den Tod gibt. Das erklärte Herr Jesus vorher schon. Ja, und da kommt die ganze Herrlichkeit und Vollmacht des Sohnes zum Ausdruck. Wenn wir jetzt Johannes 10, und ich bitte euch, schlagt es auf, wenn ihr eure Bibel da habt, das ist ein Vers, der gehört eigentlich ganz fett gedruckt, weil das die Grundlage dessen ist, was wir jetzt in Römer 6 behandeln. Das steht da in Johannes 10, 17 und 18. Speziell auch der Vers 4. Also, Johannes 10, 17 und 18, darum liebt mich der Vater, weil ich meine Seele, heißt es jetzt, nicht Leben, Seele. Jesaja 53 hat seine Seele hinausgeschüttet in den Tod, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird. Ja? Und davon spricht der Herr Jesus sicher an Jesaja 53 gedacht zu haben bei dieser Aussage. Ja, darum liebt mich der Vater, weil ich meine Seele lasse, auf dass ich sie wiedernehme. Niemand nimmt sie von mir, sondern ich lasse sie von mir selbst. Was hat der Herr Jesus bei seiner Gefangennahme gemacht? Da kamen die Leute mit Stöcken und Fackeln. Und was macht er? In Johannes kann man es nachlesen. Wen suchet ihr? Jesus von Nazareth. Ich bin's. Was ist passiert? Sind alle umgefallen. Das heißt doch, der Herr Jesus hätte doch, wie damals in Nazareth, mitten durch die hindurchgehen können. Oder? Was hat er gemacht? Er hat sich ihnen ausgeliefert. Er sich ihnen ausgeliefert. Das steht hier, in Johannes 10. Ich lasse sie von mir selbst. Ich habe Vollmacht, dass ich seine Seele lasse und sie wiedernehme. Niemand nimmt sie von mir, sondern ich lasse sie von mir selbst. A, ich habe Vollmacht, sie zu lassen, und B, habe Vollmacht, sie wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Wenn wir auf diesem Hintergrund des Kreuzes Geschehen beleuchten, dann kriegt es ein ganz anderes Bild. Ja, ein ganz anderes Bild. Warum war das möglich? Nun, der Herr Jesus hatte eine reine Seele und erst recht einen reinen Geist, wie der Vater beides auch hat. Und so wurde er aus einer Frau geboren, wie Paulus in Galater 4 schreibt, nämlich der Maria, und er lebte unter Gesetz absolut sündlos, obwohl er natürlich über die Maria den Fleischleib der Sünde an sich trug und mit ihm bekleidet war, so wie auch wir das sind. Wir haben jetzt auch noch den Fleischleib der Sünde an uns hängen. Ja? Und er macht uns jeden Tag die Not. Er lebte unter Gesetz absolut sinnlos. Und er hat den Fleischleib der Sünde über die Maria bekommen. Er ist ja der Same der Frau. 1. Mose 3, Vers 5, 10. Deshalb hat er dort den Fleischleib mitbekommen, in dem die Sünde noch wohnt. Und deshalb konnte er auch in allem versucht werden wie wir. Da steht nicht wie Adam. Ja, das sagen ja manche. Ja, der Herr Jesus ist rumgelaufen wie der Adam. Ja, noch vor der Sünde. Das stimmt nicht. Ja, der Hebräerbriefschreiber sagt explizit wie wir. Und er meint sich sehr selber damit, indem er das sagt. Er hat also den gleichen Leib wie du getragen. Und deshalb hat der Herr Jesus, steht auch im Hebräerbrief und ihm geschrieben, dass er Mitleid haben kann mit unserem Elend, ja, weil er genau das Gleiche durchgemacht hat, wie wir, auch in gleicher Weise versucht. Aber seine Seele sündigte nicht, er gab nie der Sünde nach, auch nicht einmal. Er blieb logischerweise nach Geist und Seele rein. Und damit konnte auch niemand seine Seele von ihm fordern. Ja, da konnte nicht der Satan hinstehen und sagen, da und da hast du gefehlt. Jetzt kann ich eins sagen. Ging nicht. Der Herr Jesus hat sich selber ausgeliefert. Ja, es ging gar nicht anders. Und sterben konnte er nur deshalb, weil er den Leib der Sünde an sich trug. Ja, deshalb konnte er sterben. Im Gegensatz zu uns, da heißt es doch, die Seele, welche sündigt, muss sterben. Ezekiel 18, Vers 4 und Jesaja 42, Vers 20 sagt Gott zu seinem Volk, ihr habt alle um den Preis eurer Seelen geirrt. Ja? Der Irrtum Israels, die Sünde Israels, kostete sie ihre Seele. Ja? Sie lieferten sich quasi damit der Sünde und damit Satan aus. In unserem Kapitel 6, Vers 23 sagt Paulus ganz lapidar, der Tod ist der Sünde Sold. Beißt keine Maus den Faden ab, das ist so. Und im Psalm 49, Vers 7 und 8 steht schon geschrieben, dass niemand Gott sein Lösegeld für die Seele geben kann. Niemand kann auch seinen Bruder erlösen, ja, und niemand kann ein Lösegeld für jemand anders zahlen, ja, weil er ja selber nicht gelöst ist. Nur eine reine Seele konnte ein Lösegeld abgeben für den Kosmos. Nun zurück zu unserem Herrn. Nach Johannes 10 ließ der Sohn bei seinem Sterben seine reine Seele von sich selbst. Er lieferte sie dem Tod aus und löste dabei die Wehen des Todes auf. In Epheser 4, 8 und 9, wobei sich der Paulus auf Psalm 68 bezieht, dort sagt er, er sei in die untersten Örter der Erde gegangen, also praktisch in den tiefsten Scheol. Einmal steht im Psalm, du hast meine Seele aus dem tiefsten Scheol errettet. Psalm 86 steht es, glaube ich. Und was sagt Offenbarung 1, Vers 18? Dort sagt der Herr Jesus, ich habe, was? Die Schlüssel des Todes. Alle Schlüssel des Todes. Und die konnte er nur deshalb nehmen, weil der Tod hatte keine Handhabe, ihn festzuhalten. Ja, das war wie, als der Petrus im Gefängnis war und der Engel reinkommt, ja, und die ganzen Türen gehen aus, die Fesseln fallen ab. Und dann wird der Petrus rausgeführt in die Stadt und dort ist ihm erst bewusst geworden, was da passiert ist. Ja, so war das da unten und deshalb wird uns entsprechendes auch gezeigt. Und jetzt müssen wir noch ganz, ganz klar feststellen, nur in seinem Fleischleib trug der Herr Jesus die Sünden des Kosmos weg. Johannes 1, 29 lesen wir ja, siehe das Lamm, das war's, das die Sünde des Kosmos wegträgt. Ja? Und zwar in seinem Fleisch. Beweis, 1. Petrus 2, Vers 24, eine ganz wichtige Stelle in diesem Zusammenhang. Dort sagt der Petrus, welcher selbst unsere Sünden in seinem Leib, nicht in seiner Seele, nicht in seinem Geist, in seinem Leib, auf das Holz getragen hat. Das heißt, die Sünde hing am Kreuz. Und er ging sündlos in das Reich des Todes. Ja. Paulus schreibt in Kolosser 2,15, dass die ganze Handschrift, ja, die wider uns ist, die wurde dort ausgestrichen, ja, weil sie in der Form des Toten gestorbenen Leibes Jesu am Holz hing. Und dort hat ihn ja auch noch der Fluch getroffen. Der Paulus erklärt im Galater 3, ne, wer am Holz hängt, der kommt, den trifft auch noch ein Fluch. Aus 3. Mose 18, glaube ich, ist es. Also, er, welcher selbst unsere Sünden in seinem Leibe auf das Holz getragen hat, auf das wir, und jetzt verwendet Paulus, der Petrus, fast dieselbe Formulierung wie der Paulus in Römer 6, Vers 7, dass wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Also Petrus verkündigt hier seinen Briefempfängern exakt dasselbe. Dass wir jetzt der Gerechtigkeit leben, das heißt in der Neuheit des Lebens wandeln, wie wir gleich noch genauer sehen. Trotzdem, ja, Moment, ich muss dazu sagen noch, weil der Herr mit der Herrlichkeit des Vaters ausgestattet war, Johannes 1, 14, wir sahen seine Herrlichkeit als eines einzig Gezeugten vom Vater, seine Seele sündlos und damit rein blieb, konnte er seine Seele wiedernehmen und nach unserem Vers 5 und 4 in unserem Text wurde er durch genau diese Herrlichkeit auferweckt. Das heißt, sein Leib stand dann auf, ja, weil es gab keinen Grund mehr, dass er nicht aufsteht, ja, weil er selber hat ja nicht gesündigt. Und wir sagten schon, dass genau das uns noch fehlt, dieses Vollmaß der Sohnschaft, der Loskauf unseres Leibes nach Römer 8, Vers 23. Und trotzdem ist jedes Glied am Leib des Christus heute schon in Christo eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, obwohl der Leib noch sterben muss. Trotzdem eine neue Schöpfung. So lehrt uns Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17. Und das hängt nun genau mit dieser Neuheit des Lebens zusammen, von der er in Römer 6, Vers 4b redet. Christus selber wandelt jetzt auferstanden durch die Herrlichkeit des Vaters in der Neuheit des Lebens, lesen wir in Römer 6, Vers 4. Und jetzt zieht der Paulus den gewaltigen Schluss, gleich wie der Sohn in der Neuheit des Lebens wandelt, jetzt dürfen es auch wir, sollen es auch wir. Die Begründung ist der Punkt 7, das sind die Verse 6 und 7 in unserem Text, die lese ich jetzt noch einmal, indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch zusammen mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde unwirksam gemacht sei, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, also zwangsweise sündigen müssen. Denn wer gestorben ist, Begründung jetzt, ist freigesprochen oder gerechtfertigt oder freigelassen von der Sünde. Und daraus folgt, so ausgestattet kann, und damit soll ich jetzt lernen, über die Sünde zu herrschen, exakt so, wie der Christus während seines Erdenwandels vollkommen lebte. Und das ist nun eine Ermahnung, die wir auch tun können. Aber wir müssen damit anfangen. Ja, wir müssen darin weitermachen. Wir müssen es uns bewusst werden, jeden Tag, ja, bewusst machen, dass ich nicht mehr nach meinem alten Charakter, ja, nach dem, was ich in den Jahren oder Jahrzehnten vor meiner Bekehrung oder meiner Neuzeugung antrainiert habe, in dem muss ich jetzt nicht mehr leben. Ja? Das heißt, das werde ich nachher noch genauer erklären, wie wir das praktisch tun. Und genau das ist nämlich Wandeln in Neuheit des Lebens. Die Details dazu finden wir gleich ab Vers 11. Vers 8 und 9 führt Paulus den Gedanken weiter aus. Römer 6, 8 und 9. Wenn wir aber zusammen mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden. Da wir wissen, und das Wort Wissen hier, das könnte man so umschreiben, das ist ein innerliches, durch Christi Geist gewirktes Verstehen. Ja, das ist nicht eine menschliche Logik, ja, woraus dieses Wissen erwächst, sondern durch die Wirkung des Geistes Gottes in mir erkenne ich oder weiß ich jetzt, ja, dass ich jetzt anders leben kann wie vorher. Ja. Das muss mir geoffenbart werden, so wie der Christus, der in mir offenbart ist, es auch geworden ist. Und jetzt heißt es da weiter, da wir wissen, dass Christus aus Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und genauso muss die Sünde nicht mehr herrschen über uns. Ja? Wir können da dagegen was tun jetzt und sollen das auch. Zusammen mit ihm leben, nicht nur für die Zukunft, wenn wir den neuen Geistleib haben, sondern auch jetzt und heute schon. Und das ist genau die Befreiung des Evangeliums. Und das ist genau das, was der Satan mit allen Mitteln versucht, ja, uns da einen Schleier vor das Gesicht zu machen. Dass wir diese Tatsachen nicht bewusst in unserem Leben leben. Denn sterben muss jetzt nur noch unser Fleischleib, in dem die Sünde noch wohnt. Denn der kann die Königsherrschaft unverwandelt nicht ererben. 1. Korinther 15, Vers 50. Ja. Unsere Seele und unser Geist leben weiter, selbst wenn wir sterben sollten, sagt der Herr Jesus wörtlich zur Martha in Johannes 11, 25. Christus ist auferweckt und darum herrscht der Tod nicht mehr über ihn, auch nicht mehr über uns. Wenn wir sterben, holt uns nicht der Tod ab, ja, sondern wir leben weiter. Ja. Wir leben durch. Auch wenn die Stunde des Todes vielleicht schrecklich ist vor Schmerzen oder ja, vor Beklemmung, wenn das einzelne Gotteskinder auch so erfahren müssen, ja, dann ist trotzdem am Ende, am Schlusspunkt Herrlichkeit da. Ja. Der Herr steht da quasi, ja, und nimmt uns im Empfang, wenn wir rübergehen. Können wir da einmal ein befreiendes Halleluja über die Lippen bringen, zur Ehre unseres Herrn? Ich glaube, das wäre angesagt. Halleluja. Vers 10 schließlich, denn was er, der Christus, gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er Gott. Wir lesen dazu die Parallele in Hebräer 9, Vers 26b. Hebräer 9, 26b. Jetzt aber ist er einmal für die Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden. Zu was? Zur Abschaffung oder Nullsetzung der Sünde durch sein Schlachtopfer. Oder wie man das auch wiedergeben kann, indem er durch sein Schlachtopfer die Sünde außer Wirksamkeit setzte. Ja. Das bedeutet, die Sünde habe ich jetzt zwar noch in meinem Fleisch drin, aber im Grunde hat sie keine Chance mehr, außer ich gebe sie ihr. Und genau das kann ich jetzt oder ich kann es auch sein lassen. Ja. Das konnte ich früher nicht. Ja. Aber jetzt ist es möglich. Was Christus lebt, lebt er nun Gott. Den Korinthern schrieb Paulus, was wir zu Vers 2 bereits gelesen haben, und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. So wie auch wir jetzt schon in der Neuheit des Lebens wandeln oder leben dürfen. Ja, wir sollen dem leben, der starb und auferweckt ist, unserem Herrn und Haupt Christus Jesus. Jetzt kommt der praktische Teil. Jetzt geht es ja auch um die Frage, ja, wie mache ich das jetzt? Ja? Und der Paulus gibt hier ganz klare Antworten und auch Anweisungen. Ich will jetzt den Text ab Vers 12 lesen. Fang bei Vers 11 an, weil das ist eigentlich der Einstieg zu dem Text Vers 11 bis 23. Also auch ihr, und jetzt heißt es dort im Griechischen logizomai, das ist das Wort für Rechnung oder für Wort. Das heißt, wir sollen richtig kalkulieren hier an der Stelle. Wir sollen rechnen damit, mit was denn? Rechnet euch der Sünde für tot. Warum? Weil wir zusammen mit ihm gestorben sind. Ja, genau aus dem Grund. Und jetzt kommt die Anweisung. So herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Lüsten zu gehorchen. Da kommt auch die Lüste her aus dem Leib. Stellet auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Also wenn da steht, stellet nicht dar, dann kann ich das also, wenn ich es will. Ja? Sondern stellt euch selber Gott dar als Lebende aus Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was nun? Jetzt kommt wieder so eine Frage. Was nun? Sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Auf keinen Fall, bloß nicht, ja, sagt Paulus. Wäre der absolute Fehlschluss. Wisset ihr nicht, dass wem ihr euch darstellet? Aha. Ich kann mich also jetzt darstellen. Und was? Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorchet, entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde waret. Waret. Aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, welchem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn gleich wie ihr eure Glieder dargestellt habt zur Sklaverei der Unreinigkeit und der Gesetzlosigkeit, zur Gesetzlosigkeit, also stellt jetzt eure Glieder dar zur Sklaverei der Gerechtigkeit und geheiligt sein. Denn als ihr Sklaven der Sünde waret, da waret ihr freie von der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals von den Dingen, denen ihr euch jetzt schämet? Denn das Ende derselben ist Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht. Er sagt es noch einmal, dass wir es endlich kapieren. Und Gottes Sklaven oder Leibeigene Eigentum gewordene, habt ihr eure Frucht zum Geheiligtsein, auf das Ziel aber äonisches Leben. Warum? Denn der Lohn der Sünde ist Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christo Jesu. Zweiter Abschnitt, 11 bis 23. Nicht mehr in der Sünde leben, in Klammer müssen. Ja? Nicht mehr in der Sünde leben. Vers 11 zeigt uns Paulus jetzt den Schlüssel zum praktischen Leben. Wegen unseres nun fundamental neuen Zustandes gilt also, mitgekreuzigt, mitgestorben und mitbegraben sein bedeutet, oder ist gleich in der Neuheit des Lebens leben können. Ja, können. Darum kann Paulus uns aufrufen und ermahnend auffordern, also auch ihr, du und ich, rechnet euch, in Klammer endlich, Klammer zu, der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesu. Was wir in Vers 11 haben, ist die logische Konsequenz aus dem zusammen mit Christus gestorben sein. Vers 12, auf dieser Gott gegebenen, in uns geschaffenen Grundlage kann Paulus nun dich und mich mit Vers 12 und den folgenden weiter auffordern. So herrsche denn jetzt, da ihr gestorben seid, ja, nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um ihren Lüsten zu gehorchen. Bei unserer Neuzeugung im Geist griff Gott nicht nur zeugend, sondern auch schaffend ein. Ein ganz wichtiger Gedanke. Ja. Natürlich ist der Zeugungsvorgang der erste, aber Gott hat dann auch was geschaffen, etwas Neues. Steht nicht in 2. Korinther 5, Vers 17, dass wir jetzt in Christus eine neue Schöpfung sind? Dort steht das Wort Ktisis im Griechischen, das auch für das ganze Universum verwendet wird in der Schrift. Also die Schöpfung, die freigemacht wird zur Freiheit der Kinder Gottes, dort steht genau das Wort, Ktisis. So sind auch wir jetzt eine neue Schöpfung. Oder er sagt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, sein Gebilde. Da steht das Wort Ktizo, das ist das Verb oder das Tätigkeitswort von Schöpfung. Geschaffen, schöpferisch formen, heißt es, in Christo zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln oder umhergehen sollen. Also nicht gequält, wie ich schon gesagt habe, sondern mit dem Rücken frei. Ja? Ohne schweren Rucksack auf dem Rücken mit all dem Zeug von unserem alten Leben. Ja? Das dürfen wir alles ablegen und dürfen jetzt neu den Rücken frei leben. Steht ein kostbares Wort irgendwo, 3. Mose 26, da sagt Gott, ich habe euch aus Ägypten rausgeführt und ich habe euch aufrecht wandeln lassen. Ja, vorher waren sie mit dem Sklavenbalken beladen und jetzt hat er sie rausgeführt. Und das ist das Bild aus Ägypten raus auf dem Weg in das verheißene Land. Ja. Und, aber mit dem Rücken frei. Und genau das ist der Vorgang. Gott hat uns gezeugt einerseits und er hat was Neues geschaffen. Wir sind neu geschaffen in Christo Jesu. Das heißt, unser aktuelles Sein ist ein wirklich neuer Zustand. Niemand kann ihn je wieder rückgängig machen, weil es etwas von Gott Geschaffenes ist, ja, aus Geist hervorkam. Wir unterscheiden uns also von allen anderen Menschen, die noch nicht zum Leib des Christus gehören. Das muss uns mal klar sein. Ja. Wir sehen zwar gleich aus äußerlich, aber wir sind trotzdem was Neues. Halleluja, an der Stelle wieder. Gell? Schon in Vers 6b rief er uns zu, der Leib der Sünde ist unwirksam gemacht, sodass wir der Sünde nicht mehr Sklaven sind. Wir müssen als solche, die von oben her geboren sind, wie der Johannes, der Herr Jesus zum Nikodemus sagt, nicht mehr zwanghaft sündigen. Wir können noch, müssen aber nicht. Wenn wir es tun, dann ist es wie ein Zug Unglück. Der natürliche Mensch, sagten wir oben schon, der sündigt fahrplanmäßig. So hat es der Karl Geier immer wieder mal erklärt. Ja, der alte Mensch, der sündigt fahrplanmäßig. Ja, es geht gar nicht anders. Und wenn wir sündigen, dann ist es ein Zug Unglück. Ja, und Zugunglücke, die sind nicht fahrplanmäßig, die sind eigentlich nicht vorgesehen. Ja, und daran, das ist ein ganz kostbares Bild, das hilft mir auch immer wieder, diese Gedanken immer wieder mal nachzuvollziehen. Wie gehe ich nun praktisch vor? Nun, jeder unter uns, der kennt seine charakterlichen Schwächen. Ja, der eine ist jähzornig, der andere braust auf, der andere ist phlegmatisch und so weiter. Ihr kennt das alles. Aber das sind Dinge, die müssen jetzt uns nicht mehr belasten, und zwar dauerhaft. Ich vergleiche das gern mal mit einem 400.000 Tonnen Tanker. Ja, wenn jemand sehr viel in seinem alten Leben auf sein Kerbholz geladen hat, dann ist er wie ein 400.000 Tonnen Tanker. Und den kann man nicht innerhalb von einem Meter von 50 Stundenkilometern auf Null und dann rückwärts fahren lassen. Das geht nicht. Ja. Und genau so ist dieser Prozess, dieses in der Neuheit des Lebens wandeln, ein Anfang, ja, und der fortschreitet, den man Heiligung auch nennt, ja, und wo wir lernen, mit unsere alten Wetterecken zu behandeln und sie zu erledigen im Laufe der Zeit. Ja, und jeder kennt ja seine eigenen Schwächen, und wenn wir nicht achtsam sind, dann fallen wir immer wieder an derselben Stelle. Wenn nun eine solche Versuchung an mich herankommt, etwa von außen oder in Gedanken meines Herzens von innen, denn von innen kommt ja auch eine ganze Menge Zeug, ja, was uns niederdrückt und wo wir in Sünde fallen können. Und dann rechne ich dadurch der Sünde für gestorben, indem ich mich symbolisch einen Schritt zurückwende, ja. Wenn sowas von außen kommt, kann ich einen Schritt zurückgehen. Wenn mich jemand anfängt, ja, unberechtigt, bin ich erstmal ruhig und bete einen Satz zum Herrn und dann antworte ich ganz anders, ja, wie wenn ich früher, da habe ich zurückgehauen, ja, möglichst mit zwei Balken gleichzeitig. Und das muss ich jetzt nicht mehr. Ich kann das noch. Es ist noch da, aber ich muss nicht mehr. Und das ist das Kostbare an diesem Kapitel. Dann kann ich nämlich sagen, Herr, früher bin ich an dieser Stelle regelmäßig gefallen. Das bekenne ich auch. Ja. Aber jetzt gilt, durch dich, der Sünde gestorben, muss ich das nicht mehr denken oder sagen oder tun. Durch dich in mir darf ich jetzt über diese Gedanken herrschen. Das muss ich mir aber auch vorsagen, ja, weil sonst passiert, wenn ich nur warte und sage, die Gnade macht's, dann passiert nämlich nichts. Ja, sondern ich muss dem Rechenschaft, ich muss dementsprechend handeln, was der Paulus mir hier sagt, ja, sonst wird es nichts. Ein schönes, wenn auch extremes Beispiel ist der Josef. Wir lesen, wie er mit der Versuchung umging. Und wir finden zwei Stufen der Versuchung in seinem Leben. 1. Mose 39, 7 bis 9 ist eine Kindergartengeschichte. Sehr gut, dass das so ist, denn dort wird uns schon gesagt, wie man sowas macht. Und es geschah nach diesen Dingen, er war ja am Hof des Potiphar als Sklave, als Haussklave eingestellt. Da warf die Ehefrau seines Herrn ihre Augen auf Josef. War auch klar, der Mann war ein Eunuch. Ja, und da war kein gescheites Eheleben möglich. Ja, und außerdem war der Josef offensichtlich schön. Für die Frau attraktiv. Ja, da ist nichts Böses dabei, dass das so ist. Aber was da draus dann wird, wird böse. Da heißt es weiter: Sie sagte zu ihm, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Ehefrau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts. Versteht ihr? Er hat sich jetzt praktisch ein, zwei Schritte zurückbegeben, aus der Versuchung raus und hat jetzt sich selber ermahnt. Mit dem, was wir da jetzt lesen. Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er hat, hat er in meine Hand gegeben. Niemand ist größer in diesem Hause als ich. Das durfte der Josef ganz klar sagen. Und jetzt kommt der Punkt. Und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, indem du seine Ehefrau bist. Und jetzt kommt noch ein Schritt zurück, indem er sagt, und die Selbstermahnung, wie sollte ich dieses große Übel tun und wider Gott sündigen? Und der Paulus wird jetzt in Römer 6 sagen, jetzt sollst du dich und darfst du dich der Sünde für gestorben rechnen. Genau an der Stelle nämlich. Ja, weil der Josef, die Frau war ja auch attraktiv, ja. Die ist nicht in Lumpen rumgelaufen. Die hatte Geld, ja, und konnte sich entsprechend kleiden und so weiter. Und deshalb war das klar. Es war nicht so, dass der Josef hier der Held war, ja, sondern das war eine echte Versuchung, auch für ihn. Sonst hätte er sich nicht mit solchen Worten gewehrt, ja, sich selber versucht, aus der Situation herauszugeben. Dieses Mal hat es ausgereicht. Die nächste Gelegenheit war eine Stufe härter. 1. Mose 39, 10 bis 12. Und es geschah, als sie Josef Tag für Tag ansprach und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, bei ihr zu sein, da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus ging, um sein Geschäft zu besorgen, und kein Mensch von den Leuten des Hauses war das selbst im Haus. Ja, womöglich hat die Frau dafür gesorgt, dass niemand da war außer ihr. Ja. Also war das doch so ein richtig böser Tag. Hat nicht der Paulus in Römer 6 davon geschrieben, dass wir zu stehen vermögen, an wem? An dem bösen Tage. Sollen wir die ganze Waffenrüstung anziehen? Und sie ergriff ihn bei seinem Kleid, jetzt war das handfest, und sprach, liege bei mir. Er aber ließ sein Kleid in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Jetzt war der Angriff so extrem, dass jedes Wort die Situation weiter verschärft hätte für sie und für ihn. Ja? Und deshalb nimmt er sein Kleid und flieht weg. Es blieb nur noch die kommentarlose Flucht übrig. Wenn wir mit der Sünde zu diskutieren anfangen, dann verlieren wir fast immer. Hat uns der Hans Heck immer wieder gesagt als Jugendliche, fangt nicht an mit der Sünde zu diskutieren, ihr werdet den Kürzeren ziehen, ihr müsst ihr die Tür weisen, ja, anders geht es nicht. Der Sünde für tot rechnen, ja, heißt es in unserem Text. Wenn wir mit der Sünde diskutieren, dann verlieren wir meistens. Paulus ermahnt daher den Timotheus in bestimmten gefährlichen Situationen, etwa in 1. Timotheus 6, Vers 9 bis 12. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welcher nachtrachtend etliche von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Zum Beispiel der Judas, ja, war so ein Fall. Du aber, sagt er, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottes Verehrung, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und jetzt heißt es im Griechischen, mach's mal vor, jetzt habe ich hier die Sünde vor mir, sagt der Paulus zum Timotheus, greife hinüber in das ewige Leben. Ja? Wenn ich das machen will, dann muss ich mit beiden Händen von dem weg mich hinüberwenden, ins ewige Leben. Das hatte doch der Timotheus, ja, das ewige Leben. Aber er sollte jetzt die Kraft des ewigen Lebens, die er hatte, für sich in Anspruch nehmen und sich von dem wegwenden, von dem fliehen, was der Paulus ihm hier sagt. Greife hinüber in das äonische Leben, zu welchem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Hinübergreifen in das äonische Leben fordert, dass ich mich von dem Versuchenden oder dem Versucher weg hin zu meinem Herrn wende. Mich selber in der Art ermahne, wie der Josef das getan hat, in diesem Extremfall. Was im Einzelfall angesagt ist, das muss natürlich jeder rausfinden. Wenn man nicht mählig werden will, dann muss man vom Mehl genügend Abstand halten. Ja, darf ich nicht in die Mehlkiste greifen? Ja, dann bin ich schon mählig. Wenn ich nicht in einen Abgrund stürzen will, dann muss ich, wenn ich den Rand des Abgrunds sehe, einen Sicherheitsabstand wahren. Ja, wenn gerade klare Sicht ist, dann reichen vielleicht 5 Meter. Wenn es neblig ist, dann muss ich vielleicht 20 Meter wegbleiben, dass ich nicht aus Versehen da reintappe. Wer nicht weltlich in seinem Denken und Handeln werden will, der muss innerlich von dem Gedankengut des Kosmos bewusst gebührend Abstand halten und sich viel mit dem Wort Gottes beschäftigen, um ein Gegengewicht dagegen aufzubauen. Wir müssen uns ja ein Stück weit mit dem beschäftigen, was hier ist. Ja? Aber wir merken, das, was hier ist in dieser Welt, das zieht uns alles nach unten. Und deshalb müssen wir auf der anderen Seite Gottes Wort auflegen, um die Waage ins Gleichgewicht zu bringen. Johannes sagt dazu einige fundamentale Worte, die je länger, je mehr wichtig für uns sind. 1. Johannes 2, Vers 15, da sagt er, liebet nicht den Kosmos. Und zwar heißt es dort im Griechischen, liebet den Kosmos nicht geistlich. Da steht das Wort für Agape, für die Gottesliebe da. Ja, das ist die höchste Form der Liebe, indem ich einfach das Gedankengut des Kosmos in mich aufnehme. Wenn jemand den Kosmos geistlich liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in dem Kosmos ist, die Lust, die Begierde des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht aus dem Vater, sondern aus dem Kosmos. Und der Kosmos vergeht und seine Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt für das Zeitalter, sagt er seinen israelitischen Briefempfängern, da geht es um das Millennium. Und 18 zeigt, wohin das zeitlich gehört, ganz besonders. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der anstatt Christus kommt, so sind auch jetzt viele anstatt Christen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Vers 15, den Kosmos geistlich lieben bedeutet, ich lasse mich von den Denksystemen, heute sagt man dazu Narrativ, ja, die Erzählungen oder die Mythen des Zeitgeistes beeinflussen. Ich nehme sie an oder nehme sie teilweise an. Das sind allesamt und sonders zunehmend auf Lügen aufgebaute Gebilde. Und die besondere Brisanz an dem Vers 18 ist, wir können das Kommen des anstatt Christus heute im Jahr 22 mit Händen greifen. Ich glaube, es ist niemand da, der mir da widersprechen würde. Ja, das können wir mit Händen greifen, wenn wir auch nicht die Jahre angeben können, ja, und müssen, wie lange der noch auf sich warten lässt. Aber der ist greifbar. In Römer 12 sagt Paulus uns was Ähnliches. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, warum die Leiber? Weil da die Sünde drin ist. Ja? Eure Leiber darzustellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches die Logik eures Gottesdienstes ist. Gottesdienst meint jetzt nicht hier, dass wir von 10 bis um 11:45 unter dem Wort sitzen, ja, sondern das heißt 24 Stunden je Tag, 7 Tage die Woche ist Gottesdienst, ja, für uns. So müssen wir das sehen. Und benehmt euch nicht konform den Denkschemata dieses Zeitalters. So sollte man das eigentlich wiedergeben nach dem Grundtext. sondern werdet verwandelt, und das wird der Werdeprozess angesprochen, das dauert natürlich, bis ich mich von manchen Dingen löse oder erkenne, dass ich davon mich lösen muss, weil es mich nach unten zieht. Ja? Nicht konform, sondern werdet verwandelt durch die Hinauferneuerung eures Denkens, dass ihr prüfen möget, was der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Gesellschaft und Politik und die gekaufte Wissenschaft, die zwingen heute die Einzelnen zur Compliance. Das Wort hört man fast jeden Tag, weiß nicht wie oft. Compliance, was steckt da dahinter? Das ist die Einwilligung und natürlich gehen die Leute davon aus, dass ich unhinterfragt alles akzeptiere, was die uns präsentieren. Und genau das dürfen wir nicht, weil wir sonst reinfallen. Wobei das, was sie in der Regel von sich geben, nicht an absoluten Maßstäben, wie etwa an der Schrift, orientiert ist, sondern was ihren Ideologien, ihren Narrativen und ihren Mythen entspricht, die sie in die Welt setzen. Und wie schnell solche Mythen in der Realität zusammenbrechen können, das haben wir jetzt zum Beispiel am Ukraine-Krieg gesehen. Bestimmte Leute, die vor Jahren noch geschrien haben, Frieden schaffen ohne Waffen, ja, ich brauche nicht weiterreden, will es auch nicht, will auch niemand hier verurteilen. Die Leute wissen es nicht besser. Ja, bitte? Ja, ich bin auch gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Noch ein paar Minuten. Was wir eben in Römer 12, 1 und 2 lesen, das steht genau in Römer 6, Vers 13 ausgedrückt, stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde da zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellet eure Glieder Gott da zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Und schließlich bestätigt er die Tatsache aus Vers 6b noch einmal in Vers 14, die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Unter Gesetz sein bezeichnet hier den Zustand vor der Neuzeugung, als wir noch unter dem Gesetz der Sünde und des Todes waren. Römer 8, Vers 2. In Kolosser 2, Vers 20 sagt Paulus dann zum Beispiel, weil ihr zusammen mit dem Christus von den Elementen des Kosmos weggestorben seid, warum unterwerfet ihr euch fernerhin Satzungen, als lebtet ihr noch in dem Kosmos? Vers 15 kommt jetzt noch einmal eine Klippe. Ja, das ist so ähnlich wie in Vers 1. Was nun, sagt Paulus, sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Auf keinen Fall. Es könnte jemand sagen, nun, da wir nicht mehr unter Gesetz sind und die Sünde ja nicht zugerechnet wird, wo kein Gesetz ist, dann können wir ja jetzt weiter sündigen. Dann ist es egal, wie wir leben. Wie bitte? Ja, geht nicht. Geht nicht. Paulus antwortet wie in Vers 2, unter keinen Umständen. Und deshalb sagt er in Vers 16 uns noch einmal, wisset ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorchet, entweder der Sünde zum Tode, unser alter Zustand, oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit, der neue Zustand, nämlich das Neue in der Neuheit des Lebens zu wandeln. Vers 17 bedankt er noch einmal, dass die Römer Sklaven der Sünde waren. Ja, noch einmal bestätigend, was wir jetzt anders leben können. Ich muss also, letzter Satz, nach dem Lerninhalt von Römer 6 mich nicht mehr länger als Opfer meiner Gefühle und Charakteranlagen, als Verlierer im täglichen Kampf sehen und erleben, sondern als einer, der in Christo auf der Seite des Siegers, nämlich des Christus, in mir steht, der sich auch für mich verwendet und mir die Kraft zum tatsächlichen Überwinden, zum Sieg über die Sünde darreicht. Und der Herr schenke es dir und mir, darin zu seiner Ehre täglich zu wachsen, immer mehr in sein Bild umgestaltet zu werden. Amen.
Amen.
Ja. Ja, lieber Vater, was sollen wir hierzu sagen? Ja, und ich bekenne, dass ich an der Stelle oft falle und dass es viel einfacher ist, all das zu predigen, was wir jetzt heute Morgen behandelt haben, als es selber zu tun. Aber eben, ich muss mich nicht als Verlierer sehen, auch wenn ich immer wieder falle. Und du sagst ja auch in den Sprüchen, der Gerechte fällt 7-mal, aber er bleibt nicht liegen, sondern er steht wieder auf. Und das dürfen wir immer mehr lernen, Herr. Und wenn wir am Anfang oft fallen, dann dürfen wir lernen, immer weniger zu fallen, um zu deiner Ehre. Und da schenke du uns, jedem Einzelnen unter uns, deine Gnade täglich. Erinnere uns täglich an diese kostbaren Zusammenhänge. Amen. Thank you.